Aber ich glaube, jeder kennt das in seinem Leben, dass man mal sagt, Mensch, bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich vor 10 Jahren mir vorgestellt hatte, jetzt zu sein? Oder ist das etwas, wo ich auch mich noch mal weiterentwickeln möchte? Und ein bisschen liegt das ja auch tatsächlich in der Zeit. Also, dass man sagt, ich bin nicht mehr 40 Jahre beim selben Arbeitgeber. Und sich immer mal wieder ein bisschen zu hinterfragen, das finde ich auch richtig. Sonst, glaube ich, wird man auch ein bisschen gleichgültig. Ich konnte durchaus damit leben, auch mal keine Hausaufgabe gemacht zu haben und auch vor der Lehrkraft zu bestehen. Also ich bin sehr, sehr gern zur Schule gegangen, aber auch mit dem ein oder anderen Ruckeleien. Es gibt einen Schüler, der sagt immer, ich kann gar keine Steuererklärung schreiben. Da dachte ich so, ich weiß auch nicht, wenn du das jetzt in der Schule lernst, ob das etwas ist, was du, wenn du deine erste Steuererklärung zu schreiben hast, dann noch erinnerst. Aber wenn das Interesse da ist, dann ist es ja vielleicht auch mal gut, jemanden, naja, Steuerberater sind sie jetzt ja nicht geworden, nee. Herr Meier, aber den einen oder anderen gibt's ja, wenn da mal jemand an Schule geholt werden kann.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Diplom-Soziologin und Politikerin Xenia Bekeres. Moin, moin.
Moin, Herr Meier.
Sie wurden 1978 in Hamburg geboren und sind in der Nähe von Kaltenkirchen aufgewachsen. 1997 haben Sie Abitur gemacht und im Anschluss an der Universität Hamburg erst Medizin und schließlich Soziologie studiert. Seit 2006 sind Sie Diplom-Soziologin und haben anschließend auf dem Gebiet der Sprachförderung und als Berufsschullehrerin gearbeitet. Seit 2003 sind Sie Mitglied der SPD, wurden 2008 Teil der hamburgischen Bürgerschaft und 2011 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion Hamburg. Seit 2024 sind Sie stellvertretendes Mitglied des Bundesrates und Hamburger Senatorin für Schule und Berufsbildung. Sie sind verheiratet und haben einen Sohn. Ihr lernt nicht für die Schule, ihr lernt fürs Leben, sagen Lehrerinnen ja gerne. Schon Ihr Vater war Lehrer. Welche typischen Lehrersprüche haben Sie von früher in Erinnerung und welche rutschen Ihnen selbst manchmal raus?
Oh, welche habe ich noch in Erinnerung? Ich weiß auf jeden Fall, welcher mir immer wieder rausrutscht. Und zwar, die ich zu meinen Schülerinnen und Schülern immer wieder gesagt habe, Lehrkraft hört mit. Also dementsprechend, ich war immer eine Lehrerin, die sehr präsent war im Klassenraum und durchaus den Schülerinnen und Schülern immer wieder über die Schulter geguckt hat. Und ja, dann hieß es das ein oder andere Mal, wenn ich etwas eigentlich wahrscheinlich nicht hören sollte, Lehrkraft hört mit.
Wenn es denn richtig ist, dass man nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernt, was haben Sie denn in der Schule gelernt fürs Leben?
Ich bin erstmal unglaublich gerne in die Schule gegangen. Ich hatte einen super Freundeskreis. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen davon, sich Dinge zu erarbeiten oder auch ja Interessen zu entwickeln, sag ich mal so, weil ich auch Lehrkräfte erlebt habe, die mit ganz viel Engagement dabei waren. Und mein Geschichtslehrer, der hat noch geraucht im Unterricht am Fenster.
Im Unterricht?
Mhm, am Fenster.
Okay.
Das war wirklich aber ein Typ, der hat sich für uns interessiert. Der hat uns die Geschichte nahegebracht. Der hat uns sehr daran geführt, was Deutschland nach 45 jetzt aufzuarbeiten hat und wie wir in die Zukunft gucken sollen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich bin echt, also der ist früh gestorben. Das hat mich doch ordentlich mitgenommen.
Ja. Sind Sie denn für den Beruf der Lehrerin eher begeistert worden im privaten Bereich oder tatsächlich haben Sie Vorbilder wie den Geschichtslehrer in der Schule gefunden und gesagt, so möchte ich das auch mal machen?
Ich hatte nicht geplant, Lehrerin zu werden.
Ja, sieht ein bisschen so aus eigentlich. Wollten Sie Medizin machen?
Ich wollte gerade sagen, Sie haben mir ja meinen Lebenslauf wunderbar recherchiert. Ich hatte wirklich, oder ich würde auch immer noch sagen, dass mein absoluter Traumberuf Kinderärztin ist und ich aus sehr unterschiedlichen Gründen mich jetzt aber für was anderes entschieden habe. ehrlicherweise auch, weil mir die Medizin ein bisschen zu sehr so ein Haifischbecken ist. Das hat mir nicht so zugesagt in allem, wie ich auch meine Kommilitoninnen und Kommilitonen kennengelernt habe und wie die an das Ganze rangegangen ist, dass ich gesagt habe, das passt nicht so wirklich zu mir. Und dann habe ich ja noch den Ausflug in die USA gemacht. Ich glaube, den hatten sie ausgelassen.
Der kommt gleich noch.
Der kommt gleich noch. Den hatten sie ausgelassen in meiner Biografie, wo ich tatsächlich nochmal was ganz anderes kennengelernt habe und auch einen tollen Professor, der auf dem Gebiet der Soziologie mich sehr daran geführt hat, was machen eigentlich Organisationen und Gruppen in einer gesellschaftlichen Dynamik aus. Und das hat mich sehr begeistert, sodass ich dann, als ich zurückgekommen bin aus den USA, mich entschieden habe, nochmal ein anderes Berufsfeld zu wählen. Und über die Sprachförderung und mein politisches Wirken hat mich mal jemand angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Lehrerin zu werden. Und ich dachte in dem Moment, bisher eigentlich nicht. Und habe gesagt, aber ich bin grundsätzlich neugierig und kann mir vorstellen, vieles auch auszuprobieren. Und habe mal eine Schnupperwoche in der Schule gemacht und habe erlebt an der Schule für Sozialpädagogik, was das tatsächlich bedeutet, junge Menschen darin zu begleiten, ihren Weg im Leben zu finden und sie darin zu unterstützen und dabei wirklich alles, was ich bisher erlebt habe, da auch super mit einbringen zu können. Und so habe ich gesagt, ich probiere das mal, ich mache mal die Kontaktlehrprobe. Das Potenzial wurde gesehen. Wenn ich im Nachhinein daran zurückdenke, kann ich sehr darüber schmunzeln, was ich dort in dem Moment gezeigt habe. Und dann habe ich den Quereinstieg ins Referendariat gemacht, habe also 1,5 Jahre das Referendariat gemacht und ja, dann nochmal das zweite Staatsexamen und war dann 10 Jahre lang an meiner Schule dann auch Lehrkraft. Es war also auf Umwegen und ein bisschen, glaube ich, auch so ein Schubs ins kalte Wasser, aber ich traue mich halt manchmal auch was.
Ich erlebe in meinem Bekanntenkreis, wo ich mindestens 3 Lehrerinnen und Lehrer habe, dass die alle so mit Anfang 40, Mitte 40 irgendwann so einen Knick, ich sag mal, in der Motivation bekommen haben, weil die Schülerinnen anstrengender geworden sind, weil Lehrmittel fehlen und so weiter. Also gibt's ja ganz viele Gründe. Die sind auch alle nicht hier in Hamburg, insofern können wir frei reden. Wann haben Sie denn mal gezweifelt, ob das das Richtige ist? Und schwebt diese Kinderärztin noch über Ihnen?
Also hinter die Kinderärztin habe ich jetzt einen Haken gemacht. Ich würde immer noch sagen, das ist
kein Altersstudium mehr.
Nein, ich glaube, das. Ich habe mal gesagt, ich glaube, ich möchte keine Prüfung mehr machen. Aber fragen Sie mich das irgendwann später nochmal. Vielleicht traue ich mich dann doch nochmal an das ein oder andere ran. Aber hinter die Kinderärztin habe ich einen Haken gemacht, auch wenn ich finde, das ist ein ganz toller Job. Ich habe 10 Jahre lang jetzt als Lehrerin gearbeitet und habe dieses Motivationsproblem, was ich so ein bisschen sage, was Sie jetzt beschrieben haben, das habe ich nicht erlebt. Wir waren immer ein sehr motiviertes Kollegium, das sich gegenseitig sehr unterstützt hat. Die Schülerinnen und Schüler haben mir auch immer gespiegelt, dass sie, und ich finde, das ist so ein bisschen das Wichtigste, immer gesagt, bei mir konnte man gut was lernen und gut was mitnehmen und auch gut im Beruf das auch anwenden. Mich hat das schon sehr getragen über die Jahre, aber ich kann auch verstehen, dass man nach einer bestimmten Zeit auch durchaus mal überlegt, ist das noch der Job? Also kriege ich jeden Tag noch diese Motivation hin, die man als Lehrkraft natürlich auch braucht. Und ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, immer mal wieder natürlich auch Schwung in die Schule zu bringen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die wir ja ganz dringend brauchen, diese Motivationen für sich auch jeden Tag wieder erleben können und auch wieder mitbringen können. Aber ich glaube, jeder kennt das in seinem Leben, dass man mal sagt, Mensch, bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich vor 10 Jahren mir vorgestellt hatte, jetzt zu sein? Oder ist das etwas, wo ich auch mich noch mal weiterentwickeln möchte? Und ein bisschen liegt das ja auch tatsächlich in der Zeit. Also, dass man sagt, ich bin nicht mehr 40 Jahre beim selben Arbeitgeber. Und sich immer mal wieder ein bisschen zu hinterfragen, das finde ich auch richtig. Sonst, glaube ich, wird man auch ein bisschen gleichgültig.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Ich hinterfrage jetzt mal Ihre Lieblinge. Wir kommen nämlich zu dem ersten Format, Ihre Hamburg-Lieblinge. Welche ist Ihre Lieblingsspazierstrecke?
Ich wohne ja inzwischen in Harburg und ich sollte kurz sein. Der Harburger Binnenhafen.
Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
Ein Asiate, das Samui, auch in Bamberg.
Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Das Museum der Arbeit.
Welcher ist Ihr Lieblingsaussichtspunkt?
Ich gucke insgesamt gern auf Wasser.
Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
Landungsbrücken raus.
Ach, herrlich. Schönes Lied. Jetzt sind Sie in Hamburg geboren und in der Nähe von Kaltenkirchen aufgewachsen. Sind Sie ein richtiges Dorfkind?
Ich bin so ein richtiges Landei. 800 Einwohner hatte mein Dorf.
Ja.
Wir hatten noch einen Kaufmann, den gibt's inzwischen aber nicht mehr.
Und dann kam irgendwann der so ein rollender Kaufmannsladen da immer vorbei?
Das gibt es auch. Also wir haben so einen Fischladen, der kommt. Zeitlang kam noch mal ein Bäcker, Bofrost natürlich. Mhm. Bofrost gibt's auch immer ordentlich auf dem Land. Aber ich müsste mal nachfragen. Ich glaube, bis auf Bofrost ist das alles eingestellt.
Man hat ja immer romantische Ideen, wenn jemand auf dem Dorf aufgewachsen ist, weil ich glaube, für die frühere Kindheit ist das mit das Beste, was einem passieren kann. Was haben Sie denn für Erinnerungen daran? Sind Sie zwischen Kühen und Schweinen groß geworden oder war es dann doch anders?
Wir haben tatsächlich auch immer noch 5 aktive landwirtschaftliche Betriebe bei uns. Was man ein bisschen, also man kann wirklich sagen, man wird zwischen Kühen und Schweinen groß, weil sie alle auch tatsächlich offene Ställe haben, dass man immer wieder gucken kann. Und gerade mit meinem Sohn ist das toll, immer wieder zu sehen, wie da kleine Lämmer und auch Kälbchen geboren werden. Und er sagt doch mal, wir müssen jetzt auch wieder zählen, wie viele dazugekommen sind. Und ich habe einfach in ganz schöner Erinnerung am Ende einer Sackgasse groß geworden zu sein, mit dem Fahrrad alleine unterwegs zu sein, Kieskuhlen, Wälder, Seen, Rodelberge. Das sind schon etwas, was einen mit 13, 14, 15 mal ein bisschen genervt hat, aber ich inzwischen wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß und mir für meinen Sohn auch wünschen würde, dass man diese Oasen, die das tatsächlich waren, auch mal ohne Eltern sein zu können, dass er die sich auch ein bisschen erobern kann, was in der Großstadt einfach schwieriger ist.
Dorf bedeutet aber auch immer lange Wege zur Schule, oder? Wie waren denn so Ihre Abstände in Ihrer Schullaufbahn?
Ich bin ein typisches Fahrschulkind. Also ich bin in der ersten Klasse zum Bus gebracht worden und mit dem Bus dann zu meiner Grundschule gefahren. Und das mit Freunden zusammen. Also wir waren aus dem Dorf, war ich nicht alleine, sondern ich war mit meinen Freunden unterwegs. Mein bester Freund, mal sehen, ob er den Podcast hört, an den erinnere ich mich noch sehr genau. Der hat diverse Male seinen Rucksack im Bus vergessen. Das war dann für ihn immer ein ja, kurzweiliger Schultag
Ist ja auch Routine der dann irgendwann. Der weiß ja schon, wo er den Rucksack dann abholen kann.
Ich wollte gerade sagen, aber ich erinnere mich noch sehr an seine Reaktion, wenn der Ranzen wieder im Bus geblieben ist. Und tatsächlich zur weiterführenden Schule dann auch wieder mit dem Bus. Und Fahrschulkind heißt dann aber auch schön 45 Minuten vor Unterrichtsbeginn in einem doch eher schlicht ausgestatteten Raum der Schule zu sitzen.
Das weiß man in der Grundschule nicht zu schätzen. Später, wenn man die Hausaufgaben dann vergessen hat, war das ja immer noch eine gute Zeit. Waren Sie so jemand, die gelernt hat, mit allen Ruckeleien und Schlaglöchern noch in Schönschrift dann die Hausaufgaben zu machen?
Schönschrift habe ich nie geschafft. Ich glaube, wenn ich das behaupten würde, da würden der eine oder die andere sagen, na, da hat sie aber ordentlich hoch ins Regal gegriffen. Ich konnte durchaus damit leben, auch mal keine Hausaufgaben gemacht zu haben und auch vor der Lehrkraft zu bestehen. Also ich bin sehr, sehr gern zur Schule gegangen, aber auch mit dem ein oder anderen Ruckeleien.
Ihr Vater war ja auch Lehrer. War das irgendwie alles ein bisschen strenger zu Hause? Oder war der eigentlich viel lockerer, weil er sich genau in die Sache gar nicht einmischen wollte?
Ich bin groß geworden in meine Mutter sagt immer streng, aber liebevoll. So, und ich glaube, das ist auch, also wir hatten unsere Grenzen, aber unser Elternhaus war sehr sehr tolerant und sehr kulant, hat immer hingehört, was uns tatsächlich auch wichtig war, auch was unsere Berufswahl nachher anging. Also nein, also Strenge, das würde auf meinen Vater nicht, das würde nicht passen.
Jetzt haben Sie vorhin so im Nebensatz gesagt, naja, dann haben Sie halt manchmal auch keine Hausaufgaben gehabt. Was gab es denn sonst noch für Auswüchse von Rebellion? Also auch mal die Schule geschwänzt?
Also mich als Rebellen zu bezeichnen, das passt tatsächlich gar nicht. Aber ich glaube, wer nicht mal die Schule geschwänzt hat, also das musste schon an einem bestimmten Punkt mal sein, weil man es manchmal auch einfach nicht geschafft hat, nach der ein oder anderen durchfeierten Nacht in die Schule zu gehen.
Fallen Ihnen noch Streiche ein, die Sie oder Ihre Schulkolleginnen zu verantworten hatten?
Oi, Streiche. Ja, wir haben einen Abi-Streich gemacht, der war aber relativ, also da muss man ehrlich sagen, da haben wir uns nicht so viele Gedanken gemacht. Telefonstreiche haben wir gerne gemacht, aber das hat nicht so einen schulischen Kontext.
Nö.
Aber das war
Telefonstreiche, das heißt, Sie haben irgendwo angerufen und was dann behauptet?
Ach, also meine eine Freundin rief mal bei Herrn Nagel an und sagte, Vorsicht, der Hammer kommt. Also das war so unsere Kategorie von Telefonstreichen, die wir gemacht haben. Und mit Wählscheibe und ohne Anzeige von Telefonnummern hat das ja noch ganz gut geklappt.
Sie sprechen ja das Telefon an auf dem Dorf. Zu der Zeit, als Sie groß geworden sind, hat man nicht nur auf dem Dorf, sondern in der Stadt ein Telefon in der Wohnung der Eltern gehabt. Sehen Sie sich danach zurück? Sie laufen jetzt mittlerweile mit zwei Handys durch die Gegend, irgendwie sind immer erreichbar, müssen im Job im Grunde fast Tag und Nacht irgendwie eine Antwort schuldig sein, sozusagen.
Also ich kann gut auch mal eine medienfreie Zeit für mich auch in Anspruch nehmen, das mache ich auch. Also ich habe auf meinem privaten Handy auch keine E-Mails, die ich abrufe. Das muss dann auch einfach mal einen Tag Zeit haben, wenn ich auch mal mein Privatleben auch genieße. Das muss auch sein. Also mit einem 5-jährigen Sohn, der braucht auch seine Zeit, die fordert er auch ein. Und dann habe ich kein Handy in der Hand. Aber das war mit 5 Personen im Haushalt und einem Telefon, wie Sie es beschrieben, auch durchaus herausfordernd, weil es ja die einzige Kommunikationsmöglichkeit war.
Gerade in der Teenagerzeit nehme ich an.
In der Teenagerzeit kann ich mich noch gut daran erinnern, als meine Freundin anfing, in Kiel zu studieren, dass es 1 Mark pro Minute gekostet hat, in Kiel anzurufen. Also man hat sich automatisch ein bisschen beschränkt in all dem, wie man kommuniziert hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann dem durchaus was abgewinnen, dieser etwas langsameren Zeit, was die Kommunikation angeht.
Jetzt sind Sie ja gut durch die Schulzeit gekommen. Gab es Lieblingsfächer, die Sie ganz besonders gut ausgefüllt, aber die Ihnen auch besonders leicht von der Hand gegangen sind?
Oh, ich sag jetzt was glaube ich viele denken, oh je.
Mathe und Physik?
Nee, Mathe, nur
okay.
Mathe.
Ja, war es bei mir aber auch. Ich kenne die rollenden Augen vom Gegenüber.
Ja. Sie lachen mich an, das finde ich wunderbar.
Ja,
Mathe finde ich super.
Ist doch super, ist
ja
doch einfach auch.
Also mir ist es tatsächlich immer leicht von der Hand gegangen, habe aber ordentlich Ärger gekriegt beim Mathe-Abitur, weil ich mich nicht so richtig drauf vorbereitet habe und dann wirklich eine wirklich, wirklich einfache Frage zum Ende hin nicht beantworten konnte und meine Mathelehrerin danach zu mir kam und das ist die einfachste Frage, die du nicht beantworten konntest und ich wollte dir doch eine 1 geben, dann habe ich nur eine 2+ gekriegt.
Naja, da kann man mit leben.
Ich konnte wunderbar damit leben, ich bin mit einem Lächeln aus
dem Raum
gegangen.
Kommen Sie heute noch mit Mathe in Berührung irgendwie?
Ich denke demnächst wieder, also wenn ich bestimmt das eine oder andere Mal unterstützen muss. Ich muss jetzt schon
also
ein bisschen nachdenken.
Also bei der Nachhilfe Ihres Sohnes, aber im Job müssen Sie da eine gute Rechnerin sein? Eigentlich nicht, ne? Sie kriegen die Kohle von Herrn Pessel und dann ist gut.
Wir hatten gerade die Haushaltsberatung. Also ich finde das ein oder andere Mal habe ich schon nachgerechnet. Und jetzt beim der Inanspruchnahme des Deutschlandtickets durch die SchülerInnen, worüber ich mich sehr freue, da mussten wir auch nochmal nachrechnen. Also ich komme schon damit in Berührung. Und gestern habe ich Trivial Pursuit gespielt und da kamen auch wieder, welches sind bekannte Gleichungen? Also da habe ich in meinem Gedächtnis gekramt und sie fielen mir dann doch wieder ein. Aber ein bisschen müsste ich schon da auch wieder mich hinsetzen. Vielleicht machen wir es ja mal zusammen, wenn Ihnen das auch so gut gefällt.
Unbedingt. Wir können hier Eckenrechnen gleich machen in der guten Leute.
Ich bin sofort dabei.
Ja, sehr gut. Zum Abschluss des Abiturs bringt man eine Abi-Zeitung raus. Stand da irgendwas über Sie drin? Also bei mir war es so, dass man schreiben konnte, was man werden wollte, was nun gar nicht der Realität entsprach. Bei mir stand Steuerberater, bin ich nun nachweislich nicht geworden.
Wir sind tatsächlich gegenseitig porträtiert worden. Also wir haben gar nicht selber was aufgeschrieben, sondern es haben sich immer Freunde zusammengetan und haben dann über jemanden geschrieben. Und ich weiß, bei mir stand immer noch, ich hätte Interesse an sehr ausgefallenen Klamotten, wo ich immer so dachte, habe ich immer überlegt, was war denn das? Und das können eigentlich nur die Sachen gewesen sein, die meine Geschwister mir irgendwie hinterlassen oder überlassen haben. Weil Mode, aber es steht jetzt in der Abi-Zeitung, mal gucken.
Okay, wir kommen mal weg aus der Schulzeit. Irgendwann ging es nach Hamburg. Wie haben Sie denn in Kaltenkirchen, ist jetzt ja nicht so weit entfernt von Hamburg, wie haben Sie die Stadt wahrgenommen? Was war das? War das so ein Ort der Träume und der Begehrlichkeiten oder hat Ihnen das eher auch Respekt eingeflößt, weil viel zu viele Autos, viel zu viele Leute, wie auch immer?
Wir hatten uns in unserer Schulzeit tatsächlich eher nach Kiel orientiert. Ich glaube schon, weil Hamburg nochmal eine ganz andere Größenordnung war. Wir waren viel im Freundeskreis in Kiel unterwegs. Und als ich dann zum Studieren nach Hamburg gegangen bin, war es schon etwas, ich bin auch eng verwurzelt mit meiner Familie, dass mir das auch wichtig war, noch in der Nähe zu sein. Meine Geschwister waren auch in Hamburg und so wusste ich, dass ich nicht ganz alleine in der großen Stadt bin, die tatsächlich für so ein Dorfkind durchaus mit der einen oder anderen Herausforderung zu tun hat. Aber ich bin hier auch unglaublich gerne gewesen oder bin es ja auch immer noch und habe immer sehr die Wassernähe genossen und wusste mir auch meine Zufluchten zu suchen, wenn mir das tatsächlich auch mal zu schnell und zu schnelllebig geworden ist.
Waren die Zufluchten dann hier in Hamburg? Wo hat man sie dann angetroffen, wenn sie mal ein bisschen dörfliche Ruhe genießen wollten?
Ich war schon immer gerne in der Fischbeker Heide. Also das ist so etwas, also das finde ich hat ein unglaublich schönes Flair. Und ich kann mich aber auch gut tatsächlich ans Wasser setzen und für mich selber so den Blick in die Ferne schweifen lassen, ein bisschen tagträumen, das kann ich gut. Also mich so ein bisschen wirklich abschotten.
Schaffen Sie das heute auch noch?
Ich schaffe das heute auch noch. Also ich kann das tatsächlich gut, mich auch ohne Buch oder ähnliches einfach in meinen Sessel setzen oder draußen sitzen und mich auch tatsächlich in dem verlieren, was mir durch den Kopf geht und entwickle auch immer wieder Wünsche und Träume, die ich Ihnen nicht alle verrate.
Nö, aber die Hälfte. Es gibt ja im Grunde zwei Typen von Studentinnen und Studenten. Die einen sagen so, jetzt mal raus in die große weite Welt. Sie sind vor der Haustür geblieben sozusagen. Hat das was mit der engen Bindung zur Familie zu tun? Oder war es Bequemlichkeit oder vielleicht auch noch eine gewisse Orientierungslosigkeit? Oder woran lag es, dass Sie dann einfach in Hamburg gelandet sind?
Mir war tatsächlich sehr wichtig, in der Nähe meiner Familie zu sein. Und ich habe diejenigen sehr bewundert, die in die, wie Sie sagen, große, weite Welt gegangen sind und habe diejenigen gerne dort besucht und finde das auch toll, dass meine Nichte und mein Neffe jetzt jeweils viel in der Welt unterwegs sind und auch außerhalb von Hamburg studieren. Aber für mich war das nichts. Also da bin ich auch jemand, die für sich auch weiß, was die Grenzen sind. Und ich brauche mein Feld, meinen Umkreis, meine Freunde und meine Familie. Und da war mir das wichtig, hier zu sein und an anderer Stelle dann das große Weite dann auch zu sehen.
Also immerhin hat es ja noch für ein Jahr USA gereicht. Wie kam das denn zustande? Weil ich sag mal, die Welt ist ja mittlerweile doch sehr eng zusammengewachsen. Aber ich glaube, zu der Zeit waren die USA noch ein bisschen weiter weg als jetzt. Warum USA?
Wir hatten einen Austauschschüler bei uns in der 11. Klasse, mit dem ich immer noch sehr engen Kontakt pflege. Und
der kam woher?
Der kam aus Wisconsin. Genau, ja. Ich habe in Michigan studiert, er kam aus Wisconsin. Und mit dem war ich immer in engem Kontakt. Und mit dem habe ich mich auch viel darüber ausgetauscht, dass mir mein Studium hat mir Spaß gemacht, aber die Berufsperspektive der Ärztin, die war tatsächlich diejenige, wo ich sagte, aber das passt eigentlich nicht so sehr mit meinem es war mir zu viel, man musste sich zu sehr durchbeißen, sag ich mal so. Das habe ich gemerkt, ich glaube, das schaffe ich nicht. Und da hat er gesagt, Mensch, guck doch mal, ob vielleicht du mal eine Auszeit nimmst und in den USA studierst. Und dann haben wir gemeinsam mal überlegt, an welchen Colleges ich mich bewerben könnte. Und er hat mich sehr darin unterstützt. Und ich habe ein Stipendium bekommen von der Scholl Foundation, kennt vielleicht die einen oder anderen von den Gesundheitsschuhen. Und da bin ich dann im Endeffekt in Michigan gelandet, an einem College. Und jetzt könnten wir lang darüber sprechen. Das habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, was ich da erlebt habe. Aber ich habe jetzt viele Anekdoten zu erzählen.
Okay, dann mal los. Also ich bringe ja immer die Leute, die zumindest in meiner Schulzeit oder danach schnell nach Amerika gegangen sind, relativ zügig mit ausschweifenden Partys, vor allen Dingen auch Marihuana und so weiter in Verbindung. Kann ich sie damit auch in Verbindung bringen?
Es gab es halt beim College, aber eher als ein sehr kleiner Teil dessen. Wir waren ein kleines College in Michigan, nur 1400 Studierende. Es war ein christlich-republikanisches College.
Ui.
Also, genau. Ui.
Okay, keine wilden Partys.
Und da war ich, landen wir wieder beim Landei, als dass sich das Landei das gar nicht vorstellen konnte, dass eine Universität sich so sehr bestimmten Werten verschreibt. Das habe ich einfach anders kennengelernt. Das habe ich in Deutschland anders kennengelernt. Das habe ich an meiner Uni in Hamburg anders kennengelernt, als dass es an Universitäten immer darum geht, tatsächlich den Blick zu weiten und nicht so sehr zu verengen. Und dementsprechend war mir tatsächlich nach der Papierlage nicht so klar, was da auf mich zukommt. Und dann kam ich dort an zur Wahl von George W. Bush, also zur ersten Mal. Und dann war ich konfrontiert damit mit 1300 organisierten Republikanern und 10 Demokraten. Und das meine ich mit dem, dass sich das sehr verengt auf einen Blick und relativ wenig zulässt. Und das hat mich schon ordentlich geprägt. Also das hat mich schon ordentlich geprägt. Und wenn andere immer, wenn sie sagen, viele ihrer Freunde waren auch in den USA, hat mein Blick auf die USA und dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten also so vom Kopf auf die Füße gestellt. Und inzwischen würde ich sagen, ja, es gibt die eine oder andere Freiheit, die wir in unserem bürokratisierten Deutschland vielleicht nicht zulassen, aber das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da haben sie aber auch noch einiges zu tun. Und es ist sehr, oder hat mich ja auch sehr politisiert, als dass ich gesagt habe, so wie sich die amerikanische Gesellschaft entwickelt, in dieses ganz harte Trennen von Arm und Reich und auch sehr von Schwarz und Weiß, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das kann und werde ich nicht zulassen, und bin so tatsächlich, nachdem ich ein Jahr dort war, dann auch in die SPD eingetreten.
Die USA sind schuld daran, dass Sie in die SPD eingetreten sind.
Also die Schuldfrage an der
oder der Grund.
Ich wollte das sagen. Ja, definitiv. Also ich bin nach Hause gekommen und habe mir die Grundsatzprogramme der Parteien durchgesehen und habe gesagt, okay, an welcher Stelle ist es tatsächlich so tief in der DNA verwurzelt, und habe gesagt, so, du guckst dir jetzt die SPD mal an. Und die SPD hat mir erstmal fängt ja sehr klein an, also in den Distrikten, tatsächlich genau das gezeigt, was ich an Gesellschaftsentwicklung mit unterstützen wollte. Und dementsprechend, ja, 2003 hatten Sie recherchiert, oder?
Ja, ist das richtig?
Bin ich dabei.
Sehr gut. Wir kommen jetzt kurz zu den Fragen der anderen Leute und dann sprechen wir über Ihre politische Karriere. Wir hören mal rein, wer welche Frage an Sie hat.
Mein Name ist Harald Vogelsang. Ich bin Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse, der HASPA. Liebe Frau Bekeris, ich würde Sie gerne fragen, wie Sie zum Thema finanzielle Bildung stehen, welche Bedeutung finanzielle Bildung aus Ihrer Sicht an den Schulen heute hat und welche Bedeutung sie in Zukunft haben sollte.
Ein Thema, was tatsächlich sehr bewegt an Schule, und ja, der Lehrer des Jahres, den wir ja im letzten Jahr hier in Hamburg, oder nee, in diesem Jahr tatsächlich, ich bin ja erst dieses Jahr auch dazugekommen, hier küren durften, oder beziehungsweise nicht wir, sondern die Schülerinnen und Schüler, die ihn vorgeschlagen haben, hat das ja auch besonders zu seinem Thema gemacht. Und wir sind in engem Austausch mit ihnen. Andreas Dressel und ich haben uns mit ihm ausgetauscht. Und er hat viele Ideen. Er hat ja eine Finanz-AG in seiner Schule dort organisiert. Und Andreas Dressel hat gesagt, wir gucken jetzt mal, dass wir so einen Expertinnenpool tatsächlich aufbauen, weil ich glaube, dass das Thema Finanzbildung für Schülerinnen und Schüler erst einmal etwas ist, was auch schon ordentlich abstrakt ist. Und ich sehe das Thema definitiv an Schule, aber ich glaube, aus einer Perspektive heraus, ja, Praxis an Schule zu bringen. Also je nachdem, welche Fragestellung es gibt. Ein Schüler sagt immer, ich kann gar keine Steuererklärung schreiben. Dachte ich so, boah, ich weiß auch nicht, wenn du das jetzt in der Schule lernst, ob das etwas ist, was du, wenn du deine erste Steuererklärung zu schreiben hast, dann noch erinnerst. Aber wenn das Interesse da ist, dann ist es ja vielleicht auch mal gut, jemanden, naja, Steuerberater sind Sie jetzt ja nicht geworden,
nee.
Herr Meier, aber den einen oder anderen gibt's ja, wenn da mal jemand an Schule geholt werden kann. Und deshalb sind wir gerade dabei, das Thema von der Expertinnensicht aus tatsächlich zu bestücken und Schulen die Möglichkeit zu geben, auf so einen Pool zurückzugreifen, wie wir das beim Thema Schule mit Recht schon machen. Also wo wir sagen, dass das Thema Strafrecht oder ähnliches ja auch durchaus von Interesse ist für Schülerinnen und Schüler und deshalb ein wichtiges Thema, was, glaube ich, gut mal durch Externe an der Schule auch unterstützt werden kann.
So, wir haben jetzt auch noch einen externen Fragesteller. Wir hören mal rein.
Liebe Frau Bekeres, hier spricht Lars Jessen. Ich bin Regisseur und Drehbuchautor und ich würde gern von Ihnen wissen, von welchem Film Sie am meisten gelernt haben.
Sehr beeindruckt hat mich schon Schindlers Liste. Das muss ich sagen. Die Frage ging ja nach Lernen, aber er hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Unbedingt. Also ich kenne fast keinen schwermütigeren Film irgendwie, der einen so runtergezogen hat, der ja noch, ich sag mal, relativ unbedarft erstmal anfängt. Klar, wenn man das natürlich schon vorher weiß, was da abging, dann geht man ja schon mit einer entsprechenden Einstellung rein. Wenn man den aber in jungen Jahren gesehen hat, dann ist es, glaube ich, schon ein sehr beeindruckender Film. So oder so.
Ja, er schließt ja ein bisschen den Kreis, was ich Ihnen sagte, dass ich eine Lehrkraft hatte, die uns tatsächlich sehr dafür sensibilisiert hat. Also immer wieder zu schauen, aus Vergangenem zu lernen und auch selber zu hinterfragen, wie hätte ich mich vielleicht selber auch aufgestellt.
Wir haben ja gesagt, wir sprechen über Ihre politische Karriere. 2003 ging es in die SPD. Damals war Gerhard Schröder Bundeskanzler. Taugte der zum Vorbild oder was sind das für Leute gewesen, die Ihnen so zugesagt haben in der SPD? Und warum nicht auf dem Land irgendwie die Grünen zum Beispiel?
Ich habe mich ja tatsächlich über die Regierungs- oder beziehungsweise über die Grundsatzprogramme dem genähert und ich habe mir nicht nur das der SPD angeschaut, sondern auch von größeren anderen Parteien und mir war sehr klar, dass ich mich für die SPD entscheide und ich habe mich nicht aufgrund einer Person, also weder aus dem Freundeskreis noch aus der Politik entschieden, in die SPD einzutreten, sondern man würde wahrscheinlich jetzt im Nachhinein sagen, auch aus Idealismus, so, aber auch tatsächlich mit dem Ansinnen, wirklich auch etwas mitgestalten zu wollen. So, mir ging es ja gar nicht so darum, etwas zu verändern, sondern tatsächlich auch etwas nicht geschehen zu lassen und aktiv etwas mit auf den Weg zu bringen. Und mich haben tatsächlich diejenigen beeindruckt, mit denen ich Politik auf kommunaler Ebene gemacht habe. So, und dass wir dort gemeinsam für Themen gestritten haben. Und ich komme aus dem Bezirk Hamburg-Nord und der Bezirk Hamburg-Nord war derjenige in der SPD, der tatsächlich mit als einer der ersten den Mindestlohn gefordert hat. So, und das waren dann so Thematiken, die mich sehr dann auch daran gebunden haben und auch sehr, und auch sozialisiert haben, daran immer weiterzuarbeiten. Also ich war in einem Kreisverband aktiv, der sich sehr für das Thema soziale Gerechtigkeit, gerechter Arbeitsmarkt eingesetzt hat. Und das waren ja genau die Themen, die mich auch bewegt haben. Und dementsprechend konnte ich da ganz schnell, und der Mindestlohn war jetzt ja das Erste, was ich jetzt auch schon genannt habe, wo ich auch sehr konkret gemerkt habe, wir wollen hier die Geschicke Deutschlands mitgestalten und entscheiden. Und das hat mich sehr geprägt. Ich bin auch immer noch, obwohl ich inzwischen in Harburg wohne, in meinem Kreisverband Nord aktiv, weil das einfach der Kreis ist, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, auch in der politischen Ausrichtung.
Jetzt fängt man erstmal klein und unten an, auf kleiner kommunaler Ebene. Wie sehr war denn damals schon irgendwie zumindest ein Gedanke, dass man das vielleicht auch auf höheren Ebenen mal machen könnte? Weil da sind Sie ja dann auch in Ihren Job eingestiegen sozusagen und haben ja wahrscheinlich erstmal einen ganz anderen Fokus gehabt, ne?
Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, dass die politische Karriere ist nicht planbar. So. Und ich habe mir nie vorgenommen, als nächstes möchte ich. So. Und dann kann man Beliebiges einsetzen an der Stelle, weil ich Politik immer aus großer Überzeugung gemacht habe und gestaltet habe und tatsächlich ich dann aber auch mit denjenigen zusammengearbeitet habe, die mich dann auch unterstützt haben und dann man auch gemeinsam überlegt hat, okay, was könnten jetzt nächste Schritte sein? Und dass ich tatsächlich 2008 in die Bürgerschaft gewählt wurde, hat auch etwas damit zu tun, dass ich, nachdem es Wahlkreise gab, das ist ja zu der Wahl 2008 das erste Mal eingeführt worden, dass ich dort tatsächlich die aktivste Genossin war. Willi Buss, ein sehr geschätzter Kollege von mir, war der Wahlkreisabgeordnete dort und ich war diejenige, die als Zweite auf der Liste stand, auch eine gute Kombination, als dass er schon ein älterer Genosse war, ich noch sehr jung war. An der Stelle wir uns gut im Wahlkampf auch ergänzt haben und ein gutes Angebot an die Menschen machen konnten und so dann beide eingezogen sind. Das war etwas, auf der Landesliste wäre ich 2008 nicht gelandet, sag ich mal so. Und bin halt darüber in die Bürgerschaft gekommen, als dass ich vor Ort und in Barmbek, das ist mein Heimatdistrikt, da auch einfach sehr aktiv war.
Nun gehören Sie dem Senat an. Welches Senatsmitglied ist Ihnen denn als allererstes so über den Weg gelaufen eigentlich? War es dann Andreas Dressel am Ende, weil er ja auch aus dem Nord kommt?
2008, als ich in die Bürgerschaft gekommen bin, da war Andreas Dressel ja auch noch gar nicht Senator, aber ich habe neben ihm gesessen in der Bürgerschaft und neben Britta Ernst. Mhm. Und wir waren ja noch in der Opposition, muss man auch sagen. Also ich kenne ja noch 3 Jahre Oppositionsarbeit an der Stelle. Und das erste Senatsmitglied, was mir über den Weg gelaufen ist, war 2008, muss ich sagen, wahrscheinlich Ole von Borst.
Ich meinte eigentlich tatsächlich ein heutiges Senatsmitglied.
So,
gab es jemanden, den Sie möglicherweise schon fast aus Juso-Zeiten kennen? Also da waren Sie ja jetzt nicht, aber...
Aus Juso-Zeiten kennt ich... Andreas Dressel hat ein bisschen vor mir Juso-Arbeit gemacht. Also mit wem ich schon länger eng zusammengearbeitet habe, das war Melanie Leonard. Mhm. Mit der habe ich sehr früh angefangen, zusammenzuarbeiten.
Und wenn Sie da so drauf gucken, auf sich und dann Ihre Wegbegleiterin Melanie Leonard, wie haben Sie sich verändert? Wie hat Politik Sie verändert?
Ich glaube, abgesehen davon, dass wir älter geworden sind, was wir...
Dafür braucht man ja keine Politik.
Dafür braucht man keine Politik, aber wir haben es trotzdem am Rande der letzten Bürgerschaft mal wieder festgestellt, als wir zusammengesessen haben. Natürlich wird man auch abgeklärter, sag ich mal. Also, dass man, und ich finde, das darf man durchaus jetzt auch immer mal betonen, das ist ja nicht jeder begegnet Politikerinnen und Politikern mit ganz offenen Armen. Und dass man sich nicht mehr ganz so viel persönlich zu Herzen nimmt. Und das hat viel damit zu tun, dass wir, und deshalb hebe ich Melanie Leonard auch so besonders hervor, weil wir uns immer sehr darin unterstützt haben, gegenseitig auch immer wertschätzendes Feedback zu geben, sich zu unterstützen und dort auch das ein oder andere Mal auch kritische Stimmen gemeinsam zu reflektieren und zu überlegen, Mensch, was ist jetzt das Nächste, was wir uns an der Stelle vornehmen und vielleicht dem einen oder anderen auch mal zeigen, was in uns steckt.
Nun sind Sie seit diesem Jahr Schulsenatorin. Was ist das Markanteste, was sich geändert hat an Ihrem Alltag?
Das Markanteste ist, also ich bin jetzt schon in sehr unterschiedlichen Gremien in einer Schlagzahl unterwegs, die ich mir vorstellen konnte, aber die natürlich im Alltäglichen eine große Herausforderung ist. Und die Begegnung mit so vielen Personen, die immer wieder sehr unterschiedliche Anliegen haben, die ist schon herausfordernd, aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, als dass es unglaublich viel, viel Freude macht, mit Menschen in den Austausch zu gehen. Und die Bildungspolitik hat ja jeder Berührungspunkte und immer wieder denjenigen zu begegnen, die Lust haben, Bildung besser zu machen, viele Ideen zu haben, offen dafür zu sein, in den Austausch darüber zu gehen. Das hat meinen Alltag sehr, sehr verdichtet. Aber bereichert ihn natürlich auch unglaublich. Aber manchmal abends muss ich nicht nur die Gedanken schweifen lassen, sondern natürlich das eine oder andere auch nochmal sortieren. Mensch, was hast du heute eigentlich alles erlebt? Also das Markanteste, würde ich sagen, ist ein prall gefüllter Terminkalender.
Können Sie gut abschalten? Also normalerweise, wenn man die Arbeit verlässt, so hoffe ich, ist es für jeden Arbeitnehmer, lässt man die Sachen dann da. Für mich ist ein typisches Politikerinnenbild diese grünen, roten und blauen Pappmappen, die man dann abends aus der Behörde trägt. Geht Ihnen das auch so?
Ja, die Arbeit hört nicht auf, aber ich kann abschalten. So, ich muss auch abschalten, um wieder Energie zu tanken für den nächsten Tag. Und deshalb freue ich mich immer sehr, wenn ich nach Hause komme und dort ganz andere Dinge auf mich warten, als das, was in den roten und grünen Pappmappen steht, sondern dass dort ein Lego B-Wing gestern auf uns gewartet hat, den wir aufgebaut haben, oder ein Ninjago-Motorrad, was aufgebaut werden muss, und das lässt mich gut abschalten. So. Oder dass wir halt auch gerne in die Natur gehen, schwimmen gehen. Dann klappt das gut.
Von Angela Merkel ist ja bekannt, dass sie eine Nachtarbeiterin war, die sehr gerne ihre Sitzungen bis tief in die Nacht gezogen hat. Fangen Sie dann auch nochmal an, wenn die Familie schläft, nochmal um, keine Ahnung, um 23 Uhr nochmal in den Mappen zu wühlen, oder eher nicht?
Zum Glück nicht. Also zum Glück meistens nicht. Es gibt immer Tage, da muss man sich nochmal vorbereiten, je nachdem, was am nächsten Tag ansteht. Aber ich kann sagen, die meisten Tage muss ich das nicht machen. Und das ist auch gut so, um wirklich auch Energie für den nächsten Tag zu haben, weil die brauche ich in Fülle.
Was auch gut ist, ist unsere Rubrik Wissenswertes. Ich stelle Ihnen ein paar Fakten über Hamburg dar und schließe eine Frage an. Zum Beispiel: Die Außenalster ist bis zu 4,5 Meter tief, während die Binnenalster maximal 3,5 Meter erreicht. In welches Buch oder welchen Film können Sie sich immer wieder vertiefen?
Ich gucke unglaublich gern manchmal Jugendserien und ich freue mich sehr, dass es jetzt eine neue Staffel der Serie Heartstopper gibt. So, die finde ich unglaublich schön und da tausche ich mich sehr gerne mit meiner kleinsten Nichte drüber aus.
Der Bahnhof Jungfernstieg hat 22 Ausgänge und erstreckt sich über 3 miteinander verbundenen Ebenen. Wie gut ist Ihr Orientierungssinn?
Ich würde sagen, er ist ganz in Ordnung. Fragen Sie jemand anderen, wird er sagen, da ist wenig von.
4,8 Millionen Backsteine wurden im Schielehaus verbaut, das seit 2015 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Welchen Ort auf der Welt möchten Sie unbedingt einmal besuchen?
Ich würde mir unglaublich gern mal die chinesische Mauer anschauen.
Da sind ja, glaube ich, auch einige Backsteine verbaut, ne?
Ich glaube, da kommen wir sogar auf mehr.
Ja. Okay, China, also die chinesische Mauer. Wie machen Sie denn sonst Ferien? Ist ja auch ein wichtiges Thema bei Lehrerinnen, weil Sie haben ja doch eine Menge davon, sagt das Klischee.
Das Klischee sagt das. Ich wusste die 13 Wochen doch immer gut auszunutzen, als ich noch Lehrkraft war, um tatsächlich Kraft zu tanken. Inzwischen nutze ich meine 30 Tage Urlaub, die ich habe, aber auch gerne dazu, meine beste Freundin im Schwarzwald zu besuchen. Die wohnt in Freiburg und das ist für mich immer ein Ort, wo ich mich sehr freue, dann wieder in guten freundschaftlichen Austausch zu gehen. Und das ist inzwischen fast mein zweites Zuhause geworden, dort immer wieder hinzufahren. Und ansonsten sind wir sehr gerne in Skandinavien unterwegs und Dänemark ist.
Was sind Sie denn für ein Urlaubstyp? Viele neigen ja dann mit ihren Kindern anzufangen, wieder zu campen, weil Kinder das natürlich ganz toll finden. Oder ziehen Sie lieber in ein Hotel oder in eine Pension?
Gehört definitiv in die Kategorie Hotel.
Muss man sich nicht für schämen, finde ich.
Ich bin mit dem Campen nie warm geworden.
Ja, und wie bewegen Sie sich dann durch Skandinavien? Ist das dann eher so punktuell in eine Stadt oder fahren Sie dann doch mit Bulli oder so? Also Ihre Senatskollegin Melanie Schlotzauer ist ja begeisterte Bulli-Fahrerin.
Sie erzählt auch immer von traumhaften Erlebnissen, die sie hat. Ich glaube, das letzte war jetzt auch in Norwegen, wo sie unterwegs war. Das würde mich tatsächlich auch mal in einen Bulli ziehen. Aber wir genießen auch sehr die Ferienhäuser, die es gibt, immer gerne dicht an Strandnähe, dass wir schnell rausgehen können, am Wasser sind, Burgen bauen und gerne auch das kalte Meer genießen.
Ich sag mal, eine Art Kurzurlaub ist ja auch immer der Genuss von Kultur. Wo sieht man Sie denn am ehesten? Im Kino, im Konzert oder im Theater?
Ich mag alles sehr gerne. Also Theater habe ich selber gerne gespielt. Könnte mir auch vorstellen, das irgendwann wieder aufzugreifen.
Auf welcher Bühne hat man Sie denn gesehen?
Ja, es war in der Schule und ich hatte aber die Theatergruppe gibt es immer noch. Ich kann jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Ja. Das Theater Noster. Mhm. Das war meine Theatergruppe, der ich auch immer noch eng verbunden bin, weil eine sehr gute Freundin von mir dort immer noch spielt. Das habe ich sehr genossen. Und ich gehe aber auch gerne ins Kino. So. Ich vergesse dann zwar auch schnell wieder, wie die Filme hießen, aber, aber ich gucke sie mir tatsächlich auch gerne an.
Wie oft kommen Sie denn ins Kino? Ist das dann quasi eher so ein Event, zweimal im Jahr oder doch häufiger?
Es bleibt im Moment ein Eventcharakter.
Wenn Sie nicht gerade irgendwelche Figuren zusammenbauen mit Ihrem Sohn, wo können Sie denn am besten entspannen und wie?
Ich gehe unglaublich gerne spazierend und mach gerne Radtouren und bin da unterwegs. Ich bin auch sehr, sehr gerne mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen. Ein gutes Essen, das macht mir auch unglaublich viel Freude.
Was ist denn gutes Essen für Sie? Ihr Amtsvorgänger, Thies Rabe, hat hier in diesem Gespräch gestanden, dass er jeden Freitag zu dem gleichen Griechen geht und immer das Gleiche isst und die ganze Familie muss dann auch mit dabei sitzen. Also er würde wahrscheinlich sagen, griechisch ist gutes Essen. Was ist denn für Sie gutes Essen?
Beim Griechen könnte ich insoweit mithalten, als dass wir mit unseren Eltern, wenn wir da sind, wirklich auch unglaublich gerne zum Griechen gehen. Aber da bin ich tatsächlich diejenige, die sich durchaus gerne mal überreden lässt, auch nicht überreden lässt, also Neues auszuprobieren. Ich bin nicht so diejenige, die selber aktiv danach sucht, aber ich freue mich, wenn andere gute Vorschläge machen und dann bin ich da ganz, ganz breit aufgestellt. Ich esse sehr, sehr gern asiatisch. Also wenn Sie einen guten Tipp haben, nehme ich den gerne an.
Einige. Gibt es denn in Harburg gute Asiaten?
Da habe ich tatsächlich
oder
noch
keine. Oder fahren Sie dann tatsächlich zur Entspannung wieder nach Harburg dann rein? Egal, ja, ob es um Essen oder andere Dinge geht.
Also viele Freunde von uns und auch meine Geschwister, die wohnen eher innerstädtisch. Also verschlägt es mich aus dem Harburg, also südlich der Elbe auch häufiger wieder. Schwappen wir dann wieder über die Elbe rüber, würde ich jetzt mal so sagen.
Dieses griechische Ritual Ihres Amtsvorgängers führt mich zu der Frage, haben Sie auch bestimmte Rituale? Gibt es vielleicht auch kleine Macken, die Sie so bisher für sich behalten haben?
Macken. Also ich brauche ein sehr, sehr geregeltes Morgenritual. Was ein kleiner Trotzkopf, der nicht ausgeschlafen hat, dann manchmal ordentlich durcheinander bringt. Und dann brauche ich tatsächlich ein bisschen, um in Tritt zu kommen. Am Tag, wenn ich es nicht geschafft habe, aufzustehen, morgens meinen Tee zu trinken, in meinem Sessel zu sitzen, einmal die Zeitung durchzublättern, einmal kurz die privaten E-Mails zu checken. Also wenn davor schon was durcheinander kommt, da brauche es manchmal etwas, dass ich da fröhlich gelaunt in den Tag gehe, was mir ansonsten, glaube ich, eigentlich immer ganz gut gelingt.
Als Chefin und natürlich auch vor allen Dingen als Politikerin ist man ja ständig unter Beobachtung. Wie gehen Sie denn mit schlechter Laune um? Eigentlich kann man sich das ja gar nicht erlauben, gehört aber ja zu einer ganz natürlichen Entwicklung eines Wochenverlaufs, dass man mal irgendwas erfährt oder erlebt, was einen so ein bisschen an den Rand der Fassung bringt.
Ich bin tatsächlich grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und meistens auch fröhlich und gut gelaunt und freudig auf das, was kommt. So. Und wenn man sich mal im Ton vergreift oder auch ungerecht ist, was aus unterschiedlichsten Gründen, glaube ich, jedem oder jeder mal passiert, dann kann ich danach auch sagen, das war nicht in Ordnung oder das tut mir leid. Nur so kann man dann, finde ich, auch weiter gut miteinander arbeiten. Und so bin ich auch groß geworden, dass eine Entschuldigung auch was sehr Wertvolles sein kann in dem Zusammenhang. Und da bemühe ich mich, mich sehr dran zu halten. Ich gehe aber auch dann in die Auseinandersetzung beziehungsweise frage dann diejenige Person auch, Mensch, was ist denn jetzt hier passiert? Warum ging das jetzt so schief in unserer Kommunikation, die wir jetzt hatten? Weil ich glaube, ansonsten würde mich das noch länger beschäftigen und ich werde es dann lieber schnell wieder los, dass man da schnell in die Klärung geht.
Das hört sich alles sehr harmonisch an, das finde ich auch schön, aber Streit gehört ja zur politischen Kultur dazu. Wie sehr können Sie denn streiten und sich für Ihre Sachen so einsetzen? Also nicht nur bei einer Debatte in der Bürgerschaft.
Sie haben schon gesagt, streiten ist wichtig, also ohne Auseinandersetzung ist es Stillstand. Bleibt man stehen und nichts entwickelt sich weiter. Ich finde mal, wird der Streit mit unfairen Mitteln gekämpft oder geht es um Argumente und um das beste Fortkommen? Also treffe ich auf jemanden, der oder die ein ehrliches Interesse daran hat, bleiben wir jetzt mal dabei, Schulpolitik weiterzuentwickeln, dann kann ich mich damit wunderbar auseinandersetzen, muss mich damit auch auseinandersetzen. Was ich gar nicht mag, sind die, und dann kommen wir so ein bisschen auf den Bereich der sozialen Medien, wenn mich jetzt ein Donald4783 für etwas angeht, dann muss ich ehrlich sagen, boah, das finde ich schwierig und das ist für mich auch kein konstruktiver Streit. Alles Weitere, um sich weiterzuentwickeln, da müssen wir uns ja auch selber jeden Tag hinterfragen und sagen, Mensch, ist es das, was wir machen, schon dasjenige? Sind wir da schon am Ende oder müssen wir uns da nicht auch die Frage stellen, reicht das oder reicht das nicht? Und deshalb freue ich mich über alle, die da auch gute Ideen haben und die mir das auch durchaus sehr klar sagen sollen. Auch gerne mit dem, wir finden es nicht richtig, wie sie, in welche Richtung sie da gerade gehen.
Sie haben die sozialen Medien angesprochen. Wie häufig sind Sie denn bei Instagram und Facebook und Co.?
Ich gehöre nicht zu denjenigen, die da sich wahnsinnig drin verlieren können, aber natürlich ist es für mich auch eine wichtige Quelle, Informationen zu bekommen und ehrlicherweise auch zu sehen, auch den privaten Kontakt zu halten und ja auch meine Freundinnen und Freunde darin zu begleiten, was sie jetzt gerade alles wieder unternehmen. Ich gucke mir unglaublich gerne Reiseberichte an, die andere geben oder auch das, was der eine oder andere kocht. Also nicht, dass man das von mir sehen könnte, aber zu denjenigen gehöre ich, die sich das gerne angucken.
Wie gerne kochen Sie denn selber? Ich weiß gar nicht, wann dafür noch Zeit wäre. Sonntags? Sind Sie so eine typische Sonntagskocherin oder?
Ich koche unglaublich gerne, aber nicht besonders kreativ. Ich habe ein Buch mit Rezepten meiner Mutter, die ich gerne nachkoche. Und ansonsten werde ich auch gerne bekocht.
Was ist es denn dann, das Gericht, was Sie so am einfachsten ohne Kochbuch nachkochen können?
Am einfachsten ohne Kochbuch ist tatsächlich mein Lieblingsessen, Spaghetti mit Tomatensahnesauce.
Mhm. Lecker. Da können wir ja gleich mal hingehen zum Essen, denn wir sind schon durch. Und da kommen immer die letzten beiden Fragen, die ich jedem stelle. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ich darf ja nun seit 8 Monaten die Schulsenatorin sein und ich würde mich schon sehr freuen, wenn ich nach der nächsten Wahl oder wir dann auch wieder das Mandat bekommen und ich im Endeffekt den Job auch weiterführen dürfte. Das würde mir viel Freude machen.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Ich bleibe mal ein bisschen bei der Schulpolitik. Wir haben jetzt gerade das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht, was ja auf 10 Jahre angesetzt ist. Und ich hoffe aber sehr, dass wir nach der Hälfte der Zeit schon sehen können, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit noch einmal einen anderen Stellenwert bekommen hat. Und wir da ehrlich auch, und das muss man auch so sagen, da auch wirklich noch besser geworden sind.
Da wollen wir Sie nicht von abhalten, dass Sie das alles noch besser machen als vorher. Und deswegen beenden wir dieses Gespräch. Es hat mir große Freude bereitet, Frau Bekeres. Vielen Dank für diese Stunde, Einblick in Ihre Arbeit, aber vor allen Dingen auch in Ihre private Welt. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.